Pure Play. Legal Insights für Startups und E-Commerce.
Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google? In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst.
Entwicklung geht nicht immer nur aufwärts, sondern es kann auch anders kommen.
Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Pure Play. Mit mir im Studio, wie alle zwei Wochen, Martin Bührmann. Ich grüße dich, Martin.
Hallo, Martin.
Auch heute mit dabei, Frederik Haas von der Volksbank Kurpfalz. Wir haben die letzten beiden Folgen schon so ein bisschen die Tipps aus Bankensicht abgeholt, was ja unsere Zuhörerschaft total interessiert, und haben da so ein, zwei Fälle durchgespielt. Was wir heute machen wollen, ist mal so ein Gesamtblick auf die E-Commerce-Welt und wo stehen wir denn da zu werfen. Nachdem wir mit Herrn Haas da einen absoluten Kenner haben, versuchen wir jetzt möglichst viel aus ihm rauszubekommen. Die Situation kennen ja alle da draußen, also vor Jahren, da sprossen die E-Commerce-Unternehmen geradezu wie die Pilze aus dem Boden, ne? Ich kann mich da noch gut dran erinnern, das war viel Arbeit, da musste ganz, ganz viel neu gemacht werden. Sehr, sehr spannend, und noch viel schöner ist ja, dass sich viele von denen dann auch recht gut entwickelt haben, die mittlerweile ganz toll dastehen, echte Brands sind, ja, und die auch ein Stück weit auch so Leuchttürme sind. Die Zeiten werden aber nichtsdestoweniger trotzdem für ganz viele auch viel schwieriger. Jetzt habe ich auch schon von der einen oder anderen Insolvenz gehört, oder ne, dass so teilweise nicht laufende E-Commerce-Business von anderen übernommen werden. Also da wird auch schon teilweise etwas hin und her bewegt. Genau, und diese Problemfelder, die wollen wir heute vielleicht einfach mal so ein bisschen andenken und mal so ein bisschen von Ihnen hören, wie die Banken darüber denken. Und so das Erste, was mir dazu einfällt, war die Corona-Zeit, das große Bestellfieber. Ja, alle wollten nur noch über, man konnte ja auch gar nicht mehr einkaufen gehen, hat er nur noch online bestellt. Und heute haben wir, sagen wir mal, an der Stelle ein ganz anderes Problem. Wir haben eine Konjunkturflaute, wir haben Inflation gehabt, zumindest mal. Wie ist das so bei Ihnen angekommen?
Ja, erstmal danke, dass ich da sein darf. Ja, wie ist es bei uns angekommen? Tatsächlich merken wir, dass sich der Markt einfach komplett gedreht hat. Gerade so das Thema Nachfrage ist einfach wirklich deutlich, deutlich spürbar. Wenn wir noch vor Corona in der, sagen wir mal, Goldgräberzeit und während Corona, wo dann nochmal so dieser Boost kam, gesehen haben, das Umsatzwachstum von 400-500%, also da ist jetzt niemand nervös geworden, aber so cool. 100% war ich so normal, dass jeder Händler, Händlerin jedes Jahr seinen Umsatz verdoppelt hat. Das war ganz normal. Mittlerweile merkt man, dass genau das nicht mehr funktioniert. Und das bringt natürlich einen Haufen Schwierigkeiten mit, weil natürlich viele Händler ihre Infrastrukturen darauf ausgerichtet haben, dass das Wachstum so weitergeht. Weil damit war jetzt nicht zu rechnen, dass mit Krieg, Inflation etc. pp. So viele externe Faktoren auftreten, die den Markt so bremsen.
Ja. Ja, wie ist dies mit dem Wettbewerb? Sehen wir da auch eine Konsolidierung ein Stück weit? Also tut sich ja auch einiges. Ne? Es gibt einfach mehr, und letztlich, wenn da natürlich nicht insgesamt das Volumen, was an Käufern da ist, was die Leute bereit sind auszugeben, nicht steigt, und dann teilt sich es halt einfach auch auf mehr Unternehmen auf. Ne?
Hundertprozentig. Also ich sag mal so, als ich damals 2016, jetzt vor 8 Jahren gestartet bin mit der ersten E-Commerce-Brand, mit Snox damals, da gab es noch keinen anderen E-Commerce-Händler. Und mit der Zeit, dass man gemerkt hat, das funktioniert und irgendwie könnte das der neue Weg des Vertriebs sein und eine richtige Alternative zum Einzelhandel. Ja, da ist aus dem Blue Ocean so langsam so ein Red Ocean geworden, sagen wir es mal so. Und mit Corona, da die Umsätze nochmal so deutlich angestiegen sind, haben sich natürlich noch mehr Menschen in die Selbstständigkeit im E-Commerce-Bereich getraut, weil es einfach attraktiv war und man sehr viele Erfolgsgeschichten gehört hat. Und während Corona, muss man ja auch offen und ehrlich sein, der ganze Einzelhandel andere Vertriebswege gebraucht hat. Weil wenn nun mal der Modeladen geschlossen bleiben musste, musste sich der Händler, die Händlerin auch überlegen, wie kann ich jetzt noch meine Klamotten verkaufen, und dementsprechend sind da auch andere Bestandsunternehmen in diesen Vertriebsweg reingegangen, und deswegen gibt es jetzt viel, viel mehr Anbieter, und das macht es natürlich deutlich schwieriger, dort noch erfolgreich zu sein, und die Umsätze werden jetzt eben auf mehr Unternehmen verteilt und nicht mehr auf wenige.
Was ich auch mitbekommen habe, und Sie hatten es in einer der letzten Podcast-Folgen ja schon angesprochen, nicht? Also, dass die Ware teilweise ja unheimlich lange unterwegs ist, insbesondere wenn man in Fernost produzieren lässt. So dieses Lieferketten-Thema, hat das schweren Schaden verursacht oder ist es mittlerweile wieder einigermaßen im Griff?
Das ganz Spannende daran ist, dass es eigentlich nie ein Thema war. Wenn wir vor 5 Jahren hier zu dritt zusammengestanden wären, hätten wir alle gesagt, E-Commerce-Unternehmen, Komplexität sehr niedrig, das Produkt wird hundertprozentig aus Asien importiert, weil es ist viel günstiger, und dass es halt 6 Wochen auf dem Schiff liegt, ist irgendwie auch egal, weil Vorfinanzierung kostet kein Geld, wir haben Negativzinsen etc. pp. Stand heute gibt es aber solche Geschichten wie den Suezkanal. Suezkanal ist blockiert, Ware liegt dort. Vorfinanzierung kostet wieder richtig Geld, also das Thema Lead Times ist ganz anderes geworden. Und mit den ganzen politischen Risiken, die wir aktuell haben, gibt es irgendein Embargo? Also ich sag mal so, Händler aus Europa, die in Amerika verkauft haben, die aus China importiert haben, mit den Strafzöllen, die brauchen Amerika gar nicht mehr zu verkaufen. Also die können nicht wettbewerbsfähig sein oder so gut wie nicht. Heißt, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Themen, die da reinspielen. Und das Lieferketten-Thema war nie ein großes, aber es ist mittlerweile zu einem existenzbedrohenden geworden. Und jetzt in absehbarster, kurzfristigster Vergangenheit sind Piraten unterwegs gewesen, haben Containerschiffe angegriffen. Was irgendwie nach so einem wilden Hollywood-Film klingt, ist halt so Realität. Dementsprechend muss man da auch aus Risikogesichtspunkten drauf achten, wer sind meine Lieferanten, wie diversifiziere ich mich, wie groß ist die Abhängigkeit, wenn ich aus China mal nichts importieren kann, habe ich irgendwie in Europa oder im näheren Umland noch einen Lieferant, der dann einspringen kann. Deswegen ist das nicht nur ein Renditethema, um zu gucken, wo kann ich am günstigsten einkaufen, sondern das Thema, wo kann ich am sichersten einkaufen, am schnellsten, wird immer, immer präsenter,
ja. Und gerade wenn man sich überlegt, dass irgendwie der Wind aus China ja vielleicht auch ein bisschen rauer weht, ja, dann wird es halt dann doch wieder made in Germany am Ende des Tages.
Das wird man sehen, ja. Aber ich glaube, vor allem, was wir ja gelernt haben gemeinsam, ist, dass das Geschäft doch komplizierter ist, dass es viele Faktoren gibt, mit denen man vor 5 Jahren gar nicht gerechnet hätte. Die Kapitalkosten oder auch die Transportkosten, die ja dann ganz andere waren oder auch jetzt ganz andere sind, wenn die Containerschiffe nicht mehr durch den Suezkanal fahren, sondern außenrum und so weiter. Das hat ja dann auch Auswirkungen auf die Ertragskraft der Unternehmen und denke ich natürlich auch auf die Wertigkeit der Unternehmen, auf das, was Investoren bereit sind, bei einem Exit für so eine Firma zu bezahlen. Ich glaube, das ist ja auch ein Effekt, den wir sehen. Also die Fantasie wird größer, auch Probleme zu sehen und nicht nur Erfolge in den Business Cases. Ne?
Das ist auf jeden Fall, da kann ich nur zustimmen. Das ganz Entscheidende ist, dass der Fokus darauf gelegt werden muss, womit verdiene ich Geld? Und mit dem reinen Import von Ware und dem Verkauf online werde ich, meine persönliche Meinung, auch heute schon kein Geld mehr verdienen können. Wir haben Temu, wir haben Shein, die aus China direkt hier in Europa D2C verkaufen. Da brauche ich niemanden mehr, der mir ähnliche Produkte hier verkauft. Also ich muss mir überlegen, was ist mein USP, was ist mein Unternehmenswert substanziell, jetzt mal von den Cashflows abgesehen, habe ich eine coole Marke, habe ich ein cooles Omnichannel-Netzwerk, habe ich irgendwie eine Produktpalette, die einfach unverwechselbar ist. Also das Thema Werthaltigkeit eines Unternehmens und warum muss mir der Kunde hier in Deutschland mehr Geld für mein Produkt bezahlen, wie ich meinem Lieferanten bezahle? Da muss man sich sehr genau Gedanken drüber machen und vielen ist das einfach nicht bewusst. Vor 5 bis 10 Jahren hat Dropshipping noch easy funktioniert. Heute sage ich mal, das wird sehr, sehr schwierig, damit noch Geld zu verdienen, mit Blick in die Zukunft.
Sagen wir mal, ich kenne es aus meiner Praxis auch, es sind auch immer wieder Fehler gemacht worden. Also Sie haben es eben gerade angesprochen, ja, die Brand muss auch was wert sein, aber dafür muss es ja auch erstmal eine Brand geben. Ja. Und gerade so das Thema IP-Schutz, da soll es ja auch den einen oder anderen Fall gegeben haben, in dem das nicht so funktioniert hat.
Tatsächlich habe ich da auch ein Praxisbeispiel mitgebracht, wo ich jetzt anonym drüber sprechen kann. Ja, ich habe eben gesagt, man muss einen Unternehmenswert an irgendetwas festmachen. Und jetzt habe ich tatsächlich einen Kunden betreut, der eine super gute Idee hatte, auf Amazon durch die Decke gegangen ist und man nur dachte so, wow, das wird richtig, richtig groß werden. Bis ein Abmahnungsschreiben kam und ihm verboten wurde, die Produkte unter dem Markenlabel weiter zu verkaufen, weil er hatte seine Marke nicht gesichert. Und das hat dann einfach jemand anders gemacht, der gesehen hat, wie sein Amazon-Account explodiert. Und hat sich gedacht, okay, die Marke ist nicht geschützt, ich schütze mir die Marke, hat ihn abgemahnt, er durfte nicht mehr weiter verkaufen und der in dem Fall Dritte hat dann einfach die Marke übernommen und hat sie mit demselben Markennamen weiterverkauft und hat wahrscheinlich damit gutes Geld verdient.
Also dieses Thema, ne, das Produkt ist möglicherweise austauschbar und das kann dann auch irgendjemand anders machen. Also von daher da ein gewisses Risiko, aber bringt uns natürlich auch nochmal ein Stück weit in die Richtung, wenn man hier irgendwie ein gewisses Qualitätsmerkmal beispielsweise auch durch Made in Germany oder sowas aufbauen kann, dann schützt das auch noch zusätzlich.
Das ist interessant und auch wichtig für den letzten Punkt, den ich besprechen möchte, nämlich die Frage, ja, was gibt es denn für Exit-Möglichkeiten? Also wenn ich meine Firma so aufgebaut habe und vielleicht sage, ich möchte doch was anderes machen, wie kriege ich die verkauft in dieser Situation? Wer kauft eigentlich aktuell solche Unternehmen oder wer steigt ein oder wer konsolidiert sich damit? Was sehen Sie da im Moment an Bewegungen im Markt?
auch eine ganz spannende Veränderung sieht man da im Markt. Also auch wieder so eine kleine Zeitreise. Vor 5 Jahren gab es genügend Aggregatoren, die irgendwelche Amazon-Shops oder Online-Shops aufgekauft haben, teilweise auf Umsatzmultiples oder auf EBITDA-Multiples von 10, 20, was auch immer. Also total wild. Da wurde Umsatz verkauft, sage ich jetzt mal mehr oder weniger. Das gibt es heute nicht mehr. Also einerseits, weil die Aggregatoren in der Konsolidierung alle stecken. Also diese ganz wilden Aufkäufer gibt es einfach nicht mehr. Deswegen so mein persönlicher Tipp: Wenn ich ein E-Commerce-Business aufbaue und schon von vornherein das Ziel eines zeitnahen Exits habe, weiß ich nicht, ob das strategisch Status quo eine richtig clevere Entscheidung ist, sondern nachhaltiges, rentables Wirtschaften sollte im Vordergrund stehen. Weil die Zeit, wo E-Commerce-Unternehmen so als neue Rocket Science gesehen wurden, ist auch vorbei, weil davon gibt es einfach genug. Es wird ein ganz normaler Unternehmenswert gerechnet. Und ein Unternehmenswert wird auf der einen Seite Cashflow-basiert anhand der zukünftigen Cashflows berechnet. Das ist relativ, also einfach, trivial, zumindest mal von der Mathematik her, nicht von dem, was dahinter steckt. Das zweite ist natürlich, dass das Handwerkszeug und das Fundament richtig aufgebaut sein muss. Also wir haben es eben gesagt, das Thema Marke. Wenn die Marke nicht geschützt ist, dann wird in einer Due Diligence das immer eine Red Flag sein, dass ein Investor nicht reingehen wird. Also das wird nicht passieren. Was wir gerade sehen, wo interessante Investoren sein können, sind einmal Strategen, also große Einzelhändler oder sowas, die sagen, als Ergänzung möchten wir hier irgendwie Online-Expertise einkaufen oder eben einen weiteren Vertriebskanal mit dazu kaufen. Oder auch ab einer gewissen Größenordnung sehen wir, dass Private Equity Fonds durchaus Interesse haben, wenn wir rentable E-Commerce-Unternehmen haben, weil natürlich durch die Skaleneffekte da Skalierungspotenzial drinsteckt und man natürlich auch noch weiter schöne Wachstumsszenarien schreiben kann. Also es gibt ja nicht nur Schlechtes, also nicht nur negative Meldungen im E-Commerce, es gibt ja auch durchaus noch E-Commerce-Händler, die funktionieren.
Genau. Ja, letztlich ist die Goldgräberzeit vorbei und es werden an die E-Commerce-Unternehmen die Anforderungen gestellt, die man auch an normale Unternehmen stellt. Denn du musst Geld verdienen, das muss vernünftig finanziert sein. Du musst deine Hausaufgaben machen und nur dann kann ich das Unternehmen erfolgreich verkaufen an jemanden, der entweder das als Geldanlage kauft oder der, bei dem es gut dazu passt als strategischer Käufer oder Investor.
Ja. Aber ich denke, das ist noch eine schöne Quintessenz, die wir gelernt haben, dass das einfach nicht mehr so wild ist, wie Sie es eben gerade so treffend beschrieben haben, Herr Haas, sondern dass wir jetzt auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Wir haben jetzt ganz normale Unternehmen, mit denen wir hier umgehen, die ganz normale Probleme haben, aber es ist auch nicht alles, sagen wir mal, grau und schwarz zu sehen, sondern wenn man es richtig anstellt und sich ein bisschen besser strukturiert wahrscheinlich auch, als man das am Anfang vielleicht so gemacht hat in den wilden Zeiten, dann kann man auch damit weiter als Unternehmerin oder Unternehmer erfolgreich sein. Prima, Herr Haas, dann herzlichen Dank, dass Sie uns auch da nochmal Ihre Sicht der Dinge geschildert haben und dass Sie die 3 Folgen unserer Reihe mitgemacht haben und so ein bisschen die Bankensicht uns nahegebracht haben. Das war ganz klasse. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Komm gern wieder.
Klasse. Dankeschön.
Tschüss.